Liebe Hörerinnen und Hörer vom Tisch für drei Podcast, hier ist Matthias. Ich freue mich sehr, dass ich euch ein bisschen einstimmen darf auf eine außerordentlich besondere Begegnung mit Christian Hamerle, dem Leiter des Food Service Innovation Lab bei Dussmann. Soweit, so normal. Was sich aber in diesem Gespräch mit Christian entwickelt hat, das ist kaum zu beschreiben. Wir haben gelacht und geweint. Wir haben über den Planetary Health Lifestyle gesprochen, über das Restaurant Ursprung in Berlin, die Zeitenwende in den Chefetagen der ganz großen Gemeinschaftsverpfleger, über den Speiseplan der Zukunft und über die Frage, was hast du eigentlich gemacht, als es um die Zukunft unserer Erde ging? Ulf und ich sind der Meinung, diese Episode ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die muss man hören. Los geht's!
Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar. Matthias, irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl heute mit dieser Episode, weil ich meine, Christian Hamerle, hatten wir den nicht schon bei Tisch für drei?
Nein. Das Prinzip ist ja once in a lifetime und ganz sicher nicht. Aber während du grübelst, wie du auf dieses schmales Brett gekommen bist, sag einfach mal, hallo, lieber Christian. Wir freuen uns, dass du als, wie wir erfahren haben, Austrian Native bei uns am Tisch für drei bist.
Der Einleitung entnehme ich, dass ihr es gerne im wirklich wienerisch hättet.
Ja, genau.
Also ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich bei euch heute dabei sein darf. Und es ist so eine kleine Elektrifizierung in mir drinnen. Und ich weiß noch nicht, wo uns die Reise hinführt heute. Aber vielen Dank für die Einladung, meine Lieben. Und ich freue mich auf einen geilen Podcast.
Ich glaube übrigens, ich weiß wieder, warum ich denke, dass wir mit Christian schon mal zusammengesessen sind. Weil ich habe dich mal interviewt. Und du warst der, bei dem diese automatische Transkription, mit der wir Interviews quasi zu Text wandeln, die hat völlig aufgegeben. Da war vorbei, ja, ist einmal von der Hand gemacht. Aber das war cool. Ich glaube, damals nach der Podcast-Aufzeichnung mit Alfred Gieslasson in, ich glaube, Berlin oder auch?
Mhm. Ja. Es war auch in Berlin und wir sind heute wieder in der Bundeshauptstadt in Berlin.
Sitzen hier im Dachgeschoss über Dussmanns Kulturkaufhaus, haben, glaube ich, eine ganz gute Stunde Zeit, um über Planetary Health zu sprechen, über Food Innovation Lab von Dussmann, über die Gemeinschaftsverpflegung von morgen und wie wir uns künftig ernähren.
Ja, ich glaube, das klingt nach einem sensationell guten Plan, gut vorbereitet. Vorher aber gehen wir nochmal schnell in die Werbung, kurz und schmerzlos.
Unser heutiger Partner, Reidemeister und Ulrichs, der Handelspartner für Genussprofis. Reidemeister und Ulrichs ist ein national aufgestellter Vertriebs- und Marketing-Experte für Premiumweine, Schaumweine und Spirituosen aus aller Welt. Mit fast 200 Jahren Erfahrung im internationalen Wein- und Spirituosenhandel ist Reidemeister & Ulrichs heute einer der erfolgreichsten Handelspartner für die Gastronomie und den Fachhandel. Das breite Premiumportfolio bietet für nahezu jedes Gastro- oder Handelskonzept die passenden Marken und Qualitäten. Ob kleiner Bio-Winzer, historische Brennerei oder internationale Premiummarke, das Sortiment umfasst Produkte aus traditionellen Familienbetrieben, wie auch Neukreationen passionierter Quereinsteiger. Deren Leidenschaft und deren Geschichten, das ist es, was Reidemeister und Ulrichs erzählt und an seine Kunden weitergibt. Die Bedürfnisse der Kunden und deren Herausforderungen stehen dabei immer an erster Stelle. Denn neben dem Sortiment gibt es eine Bandbreite an Lösungen, auch in den Bereichen Weinkartenkonzeptionen, Bankett und Menübegleitung. Zudem unterstützt Reidemeister und Ulrichs mit einem umfangreichen Kundenservice. Von Verkaufshilfen, Veranstaltungskonzepten und Produktschulungen bis hin zu Ideen und Rezepturen zur Kreation moderner, einzigartiger Signature-Drinks. Am Ende geht es schließlich stets darum, Gästen unvergessliche Genusserlebnisse zu bieten. Christian, wie du sicher weißt, beginnen wir unseren Podcast hier immer mit der Schnellfragerunde, um dich unseren Hörern auch so ein bisschen näher zu bringen, vorzustellen, dir gleich mal auf den Zahn zu führen, dass du gleich weißt, wie der Hase läuft.
Leg los.
Das Spiel ist üblich, kurze Fragen, kurze Antworten, kannst losgehen.
Kurze Fragen. Kurze Antworten, ne? Eins darf bei uns jeder beantworten. Was ist für dich Genuss?
Wenn das durch und durch sich in Liebe in mir manifestiert, über alle Sinne, über alles, was den Moment betrifft und ich die Zeit vergesse in dem Moment, dann ist es Genuss.
Und was ist für dich Heimat?
Heimat ist da, wo Genuss zu Hause ist und Heimat ist vor allem auch da, wo man die Zeit um sich herum vergisst. Also in meinem Fall kann das Berlin sein, kann das aber auch Wien sein, aber auch oft einmal dort, wo ich mit Menschen, gerade im Thema Ernährung, auch zu tun habe.
Wem oder was kannst du nicht widerstehen?
Wiener Schnitzel, ganz einfach. Und wem kann ich nicht widerstehen? Alten Hollywood-Filmen.
Beispiel?
Über den Dächern von Nizza.
Okay.
Casablanca, Breakfast at Tiffany's.
Herrlich.
Du warst noch gar nicht geboren, als sie rauskamen.
Weiß nicht, vielleicht war ich da schon da.
Okay,
und na gut. Bin wiedergekommen, keine Ahnung.
Okay. Christian, stell dir vor, du würdest mit Cem Özdemir einen Tag verbringen. Was würdest du mit unserem Ernährungsminister besprechen und wo mit ihm essen gehen?
Also wenn wir davon ausgehen, dass wir uns in Berlin treffen, dann würde ich von den Prinzessinnengärten angefangen, wo es viele Hochbeete und viel Natur gibt, über die Markthalle 9 zum späten Frühstück bis hin ins Mainstein unter den Linden, wo man ein bisschen später noch ein gutes Mittagessen und einen guten Wein kriegt und natürlich ins Zukunftsrestaurant Ursprung im Kulturkaufhaus zum späten Nachmittagabend essen gehen. Und es würde sich natürlich um das Thema Genusskultur und Ernährungswende drehen. Ich glaube, wir hätten einen verdammt spannenden Tag. Kleine Einladung, lieber Herr Özdemir, falls Sie das hören. Würde mich freuen, wenn wir das tatsächlich tun.
Wen hast du zuletzt getroffen, der dich so richtig inspiriert hat?
Müsste ich ein paar Tage zurückspringen, dann war es in diesem Jahr die Haya Moll-Show Anfang des Jahres, wo wir einen Tag hier in Berlin noch miteinander verbracht haben. Das war außergewöhnlich.
Darf ich nur nachfragen, was hat dich da an Haya so inspiriert?
Dass sie Familie, dass sie Genuss, dass sie Essen und Trinken in einer Wertschätzungswelt hebt mit allem, was sie tut, wenn es um Essen und Trinken geht, was Seltenheitswert hat. Das mag ich an der Frau. Man muss dazu sagen, an der Familie. Die hat ja auch 4 Söhne, die im Thema Genusskultur mit ihr gemeinsam ganz schön viel nach vorne bringen. Und da gibt es viele gute Gründe, warum man sich an dem Umgang mit Genusskultur, ich weiß, es ist schon wieder eine lange Antwort.
Ich hatte nachgefragt, alles gut. Aber wir hatten sie ja auch am Mikro. Genau. Ja, wir hatten sie auch am Mikro und die war für uns auch unglaublich inspirierend. Ja, nicht nur, dass sie bei ihrem Sohn an den Kühlschrank gegangen ist. Geh, Ilan, du hast ja gar nichts im Kühlschrank, hat sie gesagt. Das war schon, der war voll.
Der
ne?
war wirklich voll. Der
Kühlschrank war voll.
Also du hast keine Flasche Bier mehr reinbekommen. Ja. Und es war noch nicht eine Flasche Bier drin, aber du hast nichts zu Hause, wenn deine Mutter kommt. Das war herrlich.
Ja, Herz auf der Zunge und ganz viel Liebe in all
dem, was mit
Essen und Trinken zu tun
hat. Der Wert des Menschen.
Genau.
Was war der bisher beste Tag in diesem Jahr? Ihr müsstet die Augen sehen jetzt, wie Christian.
Ja, die Augen gehen tatsächlich weit auf, weil ich bin für dieses Jahr unglaublich dankbar, weil insgesamt ganz viel passiert ist. Aber der beste Tag des Jahres liegt tatsächlich erst ein paar Tage zurück. Und das war die Berlin Food Night in diesem Jahr im Rahmen der Berlin Food Week, wo, und ich denke heute noch drüber nach, ob ich irgendwas finde, was an dem Abend nicht gepasst hat, habe aber bis heute nichts gefunden. Das war ein perfekter Abend, wo der Food Campus Berlin, wo die Berlin Food Week und wir als Co-Kuratoren und Gastgeber im Zukunftsrestaurant Ursprung einen Abend zum Thema Ernährung der Zukunft.
Ja, ich hätte was zu meckern.
Machen. Ja, dann leg los.
Auf jeden Fall.
Du warst nicht eingeladen.
Nein, also das ist natürlich schon mal.
Du kennst den Ulf schon richtig gut, ne?
Nein, aber es war auch nur ein Abend. Also ganz ehrlich, ich meine, ich habe ja was verkosten dürfen dann auch im Nachhinein. Das kann man auch mal eine Woche.
Ja, da wären wir bei einem visionären Ansatz. Wenn wir es schaffen, in den nächsten 10 Jahren solche Abende, so einen Umgang mit Genusskultur ins Alltägliche zu bringen, in gemeinschaftsgastronomische Betriebe zu bringen, auf alle möglichen Teller im Außerhausmarkt zu bringen, dann wird uns verdammt viel gelingen im Thema Wertschätzung.
Okay, lass mal in der Kulinarik bleiben. Wie isst du selbst? Vegetarisch, vegan oder für alles offen?
Ich bin für fast alles offen, bis auf Austern und Hühnerfüße. Habe ich beides gegessen, finde ich beides nicht sexy, aber alles andere treibt mich meistens die Neugierde und ich ernähre mich hauptsächlich pflanzlich.
Bei der nächsten Frage haben wir im Vorfeld gewettet, deswegen ist es eine besondere Frage, weil wir wissen wollten, ob wir dich richtig eingeschätzt haben oder nicht.
Hast du die Kohle dabei?
Ja, ich habe die Kohle dabei, keine Sorge. Was ist dein All-Time-Favorite-Kantinenessen?
Mach es.
Boah, sag's. Gute Frage. Ganz schwierig. Ich hätte jetzt tatsächlich, das erste aus dem Bauch heraus waren Spaghetti Bolognese.
Okay, unentschieden, ne?
Unentschieden, ja. Ich war für Schnitzel.
Und ich hatte die Currywurst. Ich dachte eigentlich jetzt...
Na, Currywurst war mir klar, dass die nicht. Also Schnitzel habe ich gedacht, weil...
Aber Schnitzel war der dritte Gedanke. Du warst näher dran, also vielleicht 10% der Wette an dich. Currywurst und Kantine.
Nein, man kann nur ganz gewinnen bei uns.
Aus dem österreichischen Gaumen heraus tatsächlich wenig in meinem Kopf. Aber Currywurst gibt es ein paar schöne Plätze in Berlin, wo man die immer wieder...
Okay, und wie ist dein Verhältnis zu Currywurst?
Da habe ich ein gutes Verhältnis. Nicht so liebevoll wie zur Käsekreiner, aber wir mögen einander.
Dich nach deinem Lieblingsschnitzel zu fragen, ist natürlich, das wäre total banal. Ja? Von daher, was ist dein Lieblingsinsekt kulinarisch?
Mein Lieblingsinsekt kulinarisch? ist ganz schwierig, weil ich wenig Insekten kulinarisch gegessen habe, aber es gibt Crackers, die aus einem Heuschreckenmehl gemacht wurden, die wir bei der letzten Berlin Food Night hatten, die waren verdammt gut. Also näher bin ich Insekten kaum noch gekommen, kulinarisch.
Ich habe keine dabei, keine Sorge, alles gut.
Du als Österreicher, was machst du in Deutschland?
Das ist kurz erklärt, ich bin 2008 der Liebe wegen nach Deutschland, nach Hamburg gegangen, da ja auch 3 Jahre gelebt und bin dann der Arbeit wegen nach Berlin gekommen, 2011, weil mich Sarah Wiener damals nach Berlin geholt hat. Und oh, welch Wunder, ich bin geblieben, weil Berlin nochmal ein eigenes Universum im Thema Kulinarik ist, aber jetzt die Schnittstelle zum Rest in Deutschland durch die Firma Dussmann, für die ich ja arbeite, auch sehr, sehr spannend ist und ich gemerkt habe, wie vielschichtig Deutschland kulinarisch sein kann. Und da muss ich gestehen, Respekt, das hatte ich unterschätzt, wie unterschiedlich und spannend in diesem Land gegessen wird.
Nachdem hier momentan so ein bisschen Meckern und Nörgeln groß in Mode ist, wie siehst du das? Blicken wir manchmal zu pessimistisch nach vorne oder sagst du, nee, eigentlich passt
ja,
schon?
Ja.
Doch, ne?
Ja.
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 Und was kann man dagegen tun?
Mehr genießen, mehr in der Leichtigkeit, im Humorvollen und in der Gelassenheit zu Hause sein. Ich muss aber gestehen, das habe ich auch erst lernen müssen. Ich bin jetzt knapp an die 50 und das sind alles Tugenden, die ich mir auch erst in den letzten 10 Jahren angewöhnt habe. Und das ist vielleicht an die jüngeren Hörerinnen und Hörer, das kommt halt erst so mit dem 40er, 45er, 50er, dass diese Gelassenheit kommt. Und dann sind auch beschwerliche und anstrengende Tage so, dass, ich habe gestern gehört, dass High-Performer keinen schlechten Tag, sondern schlechte 15 Minuten haben. Und man dachte, ich bin ein High-Performer. Quatsch, Spaß beiseite. Ich versuche, diese schlechten Zeiten auf kurzzeitig zu reduzieren. Und letzter Satz zu dem Thema. Ich kann ja entscheiden, was ich an Aggression, Wut und Zorn zulasse in mir zu den Dingen, die mir gegenüberkommen. Und ich lasse immer weniger zu, dass es mich wütend oder zornig macht und versuche gelassen, bei so viel wie möglich zu bleiben.
Schönes Mindset.
Ja, und vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen abholst und die Hörer auch, dass sie dich besser kennenlernen. Zukunft ist das Stichwort, Christian. Genauer, die Zukunft der Gemeinschaftsgastronomie. Dafür bist du zu Dussmann. Aber vielleicht kannst du uns einfach mal selbst ein bisschen schildern, was genau da jetzt deine Aufgabe ist.
Also ich würde gerne einen Schritt weiter ausholen. Ich hatte vor 4 Jahren keine Ahnung, was Gemeinschaftsgastronomie überhaupt ist. Ich hatte keine Ahnung, dass niemand mehr in Deutschland Menschen im täglichen Essen und Trinken begleitet als die Gemeinschaftsgastronomie, dass circa 18 Millionen Menschen täglich in Kantinen, in Krankenhäusern, in Schulen, in Kitas essen und dass Dienstleister wie wir und aber auch wie die anderen dafür sorgen, dass Essen und Trinken gewährleistet wird. Und das war schon sehr beeindruckend, das mitzukriegen in den letzten 3 Jahren im Food Service Innovation Lab bei Dussmann. Und meine Aufgabe in dem Zusammenhang ist es, alles was Innovationsthemen, Nachhaltigkeitsthemen, Digitalisierungsthemen, aber vor allem eben auch die Transformation aus visionären Ebenen heraus, aus dem Experimentierbereich eines Labors, ist ja ein Lab, heraus, diese Dinge in die Wirklichkeit zu transportieren. Das ist auch, deswegen nenne ich uns auch immer gern Übersetzungsbüro. Im Konzern, das Food Service Innovation Lab, ist also auch dafür verantwortlich, dass das, was wir im kleinen Rahmen experimentieren, pilotieren, ausprobieren, auch in einer Art und Weise skalierbar gemacht wird, dass die vielen Kolleginnen und Kollegen in den Küchen damit auch arbeiten können. Und damit das keine Einbahnstraße wird und sagen, oh, wir machen jetzt was neu, wir erfinden jetzt was neu. Ganz im Gegenteil. Also Transformationsmanagement und Innovationsmanagement trifft's.
Okay, und warum gerade Dussmann?
Warum gerade Dussmann? Also der erste Punkt war, weil ich mich in meiner selbstständigen Situation aus der Beratung im Thema Food Services und Digitalisierung heraus einem Herrn Harald Fischer gegenüber gestanden bin. Das war einer der Geschäftsführer von Dussmann und da gab es einen guten Austausch. Der hat übrigens auch hier in diesem Haus, im Kulturkaufhaus, auch in einem der Büros hier stattgefunden. Und da war es eine zwischenmenschliche Energie zwischen dem nächsten Termin dann schon dem Vorstand der Geschäftsführung von Dussmann Service Deutschland, dem Harald Fischer und mir. Und so ist aus einem Gespräch, einem Beratungsgespräch, sind mehrere Workshops geworden und habe im Zuge dessen einfach auch Leute in diesem Unternehmen kennengelernt, die teilweise über 20 Jahre schon in dem Unternehmen arbeiten. Und vielleicht muss man sagen, es gibt ja immer eine Probezeit in allen Verträgen. Und das, was mich am meisten, und das ist wahrscheinlich die Antwort, die wichtigste in dem Zusammenhang ist, beeindruckt hat, war diese Wertschätzung, die man füreinander hat. Es ist ein Familienunternehmen. Catherine von Fürstenberg-Dussmann ist immer noch die Chefin im Haus und fühlt sich weniger an wie eine Chefin, sondern wie eine Leaderin. Also Leadership und Mitarbeit. Führungskraft und Mitarbeit. Kraft und Arbeit. So ist der Alltag hier in dem Haus. Nicht überall und nicht immer. Ja, klar. Ja, wir haben immer irgendwo Reibungen.
Aber größtenteils.
Aber da gibt es ja das Transformationsmanagement von Christian Hammerlett. Ja,
ja, vermindert. Ja. Im Übersetzungsbüro. Wir können gerne nochmal in deine Native-Sprache wechseln, wenn du magst, in deiner Antwort.
Ja, dann müsst ihr aber mit Untertitel weitermachen.
Ja, das ist kein Problem.
Genau, das ist der erste bitte. Podcast der Welt mit Untertiteln, bitteschön. Ja.
Was habt ihr inzwischen erreicht?
Also das, woran wir am längsten gearbeitet haben, wo ich aber auch am meisten stolz darauf bin, dass ich vor 4 Jahren den Begriff Planetary Health Diet zum ersten Mal im ersten Beratungsgespräch mitgenommen habe und zugegebenermaßen dieser Begriff vor 4 Jahren noch kaum ein Begriff überhaupt in der Foodservice-Industrie war. Also dass die EAT-Kommission, eine weltweite Kommission, die das Thema planetare Gesundheit in Frage gestellt hat und gibt es einen Speiseplan für die Zukunft. Im Lancet Magazin, das lanciert hat 2019, hatte ich das zufällig damals gelesen und ich habe mir gedacht, das ist der Speiseplan für die Zukunft. Und vor 2 Jahren bin ich tatsächlich vor den Geschäftsführern in Deutschland und dem globalen Vorstand in einem Termin gesessen, wo ich gesagt habe, ich will mit euch und mit uns die Nachhaltigkeit auf den Teller bringen. Ich will diesen Speiseplan der Zukunft in alle Kantinen bringen. Und dazu brauchen wir alle. Das muss ein Miteinander werden.
Lass uns vielleicht diesen Begriff nochmal auch ein bisschen erklären, weil vielleicht haben wir noch nicht alle gehört. Viele denken auch zuerst, hat er jetzt wirklich Planet gesagt oder der meint auch Plant oder sowas. Was genau ist die Planetary Health Diet?
Also ich versuche es ganz einfach zu erklären, weil ich kein Wissenschaftler bin. Und das ist tatsächlich der Speiseplan der Zukunft. Und die EAT-Kommission, die in diesem Lancet-Magazin geschrieben hat, hat sich die Frage gestellt, wie ernähren wir 2050 10 Milliarden Menschen? Und die Antwort darauf war, dass der Großteil der Ernährung pflanzenbasiert sein soll. Dass der Großteil der Ernährung auf Hülsenfrüchte, auf Gemüse, auf Obst, auf Nüsse, auf diese Themen fokussiert. Und aber das Thema Fleisch, Fisch und Geflügel nicht gänzlich ausblendet. Das fand ich so spannend daran, dass es ein Speiseplan ist, der nicht mit Verzicht oder Verbot arbeitet, sondern mit einer anderen Art der Vielfalt.
Ich habe dich ja vor einigen Jahren schon mal treffen können. Damals hast du, als ich dich nach Zielen gefragt habe, gesagt, es gehe darum, und ich zitiere, es gehe darum, einen Ökosystemwandel im Catering in Gang zu bringen, nahtlos vom Acker bis zum Teller zu digitalisieren. Den habe ich mir aufgeschrieben, wie du siehst, weil ich beeindruckt war. Gilt das noch?
Ja, das gilt noch. Und ich muss gestehen, ich habe unterschätzt, wie das Thema Digitalisierung in der Gemeinschaftsgastronomie in die Wirklichkeit kommt. Das ist ein Pfund, das nochmal zu machen. Also wir haben einen Schritt zurück zu dem Thema Planetary Health und Speiseplan der Zukunft. Wir haben im Thema Nachhaltigkeit schneller zueinander gefunden, die Dinge in die Skalierbarkeit zu bringen, als im Thema Digitalisierung. Das wäre jetzt nochmal abendfüllend, darüber zu sprechen, warum und wieso das so ist. Aber in 1-2 Sätzen erklärt, glaube ich, das Thema Digitalisierung hat ja schon in den Nullerjahren so richtig begonnen, Fahrt aufzunehmen. Und da haben wir es in der Gesellschaft, glaube ich, so ein bisschen versäumt, zu verstehen, dass digitaler Wandel immer auch kultureller Wandel ist. Heißt ganz konkret, ich brauche 2 Jahre, bis ich mein Smartphone verstanden habe. Und dann bin ich schon wieder 3 Smartphones hinterher, weil die 3 neuen schon wieder da sind. Das heißt, Digitalisierung ist so schnell gegangen, dass wir kulturell die Menschen, die damit arbeiten, nicht immer schnell genug abgeholt haben. Und den Fehler haben wir nicht nochmal gemacht im Thema Nachhaltigkeit, sondern haben tatsächlich, und jetzt bin ich bei der konkreten Antwort, beim größten Erfolg des Food Service Innovation Labs, es geschafft, in jeder 4. Kantine bei Dussmann den Speiseplan der Zukunft wirklich auf die Teller der Kantinen zu bringen.
Jetzt schon?
Ja, wir reden von, ich glaube, circa 20.000 Tellern, die schon über den Tresen gegangen sind, in etwa, also das ist eine Plus-Minus-Schätzung jetzt, aber rechnet es euch aus, dass im Juli 2023 diese Kampagne gestartet hat und wir haben nicht den ganzen Speiseplan umgestellt, sondern wir haben gesagt, wir fangen mal langsam an, um die Menschen in den Kantinen, die das tägliche dort bekommen, auch abzuholen, um zu sagen, hey, wir nennen das jetzt mal Planet-Based, also es tut dem Planeten genauso gut wie dir und wir machen Vielfalt statt Verzicht. Also wir geben euch das zusätzlich. Heißt ganz konkret, dass die Currywurst, sagenumwobene Currywurst, die auch außerhalb unserer Bubble schon besprochen wird.
Das waren meine 5 Euro in der Wette, ne?
dass es die bei uns normal oder wie früher gibt. Also das heißt, doppelt so viel Currywurst. Mhm.
Planetary Health und nicht plant-based. Ne? Viele stolpern darüber, lesen nicht richtig und verstehen nicht richtig. Das bedeutet aber auch, Christian, dass für Düssmann das jetzt gerade ein Wahnsinns, wie du sagst, Wandelprozess oder Transformationsprozess ist?
Also schaut man sich an, wie in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung vor 4 Jahren Düssmann, und da ganz offen gesprochen, kannte ich und liebte ich das Kulturkaufhaus, wie ganz viele Berlinerinnen und Berliner auch. Ich habe in meiner letzten Tätigkeit mit Sarah Wiener im Hamburger Bahnhof, das ist ein Museum in Berlin, Düssmann auch kennengelernt mit den Uniformen, weil wir dort das Facility Management gemacht haben. Und wusste nicht viel mehr darüber. Also ich wusste vor 4 Jahren noch gar nicht, dass sie einer der größten Caterer im Land sind. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass in der Gemeinschaftsgastronomie insgesamt die Dienstleistung als solche nicht im Vordergrund steht. Das ist ja kein Apple oder kein Nike, die mit ihrer Marke arbeiten. Aber das verändert sich gerade, dass dieses Gefühl, wofür Düssmann steht, wofür Düssmann Food Services steht, auch tatsächlich zu einem Gefühl wird unter dem Motto, ah, das sind die mit der Ernährungswende, das sind die mit dem Speiseplan der Zukunft. Ah, da ist ja dieser verrückte Wiener, den man nicht immer gleich versteht, der aber sagt, Ernährungswende ist wichtiger als viele andere Dinge.
Wie lange wird das noch dauern, dieser Transformationsprozess? Sind das 5 Jahre, 10 Jahre, eine ganze Generation? Erleben wir das noch, dass dieser Transformationsprozess irgendwann beendet ist? Was glaubst du?
Also da gibt es wieder 2 Antworten darauf, ganz konkret. Die Transformation am Teller in der Gemeinschaftsgastronomie, schaue ich mir jetzt unser konkretes Planet-Based-Projekt an, also der Speiseplan der Zukunft, dann geben wir uns in etwa 5 Jahre Zeit, bis wir den Warenkorb, bis wir das, was in unseren Warenwirtschaftssystemen mit unseren Lieferanten gemeinsam sich im Warenkorb ändert, dass wir das in den Rahmen der Planetary Health Diet, also in diesen Speiseplan der Zukunft bekommen. Das zum einen. Also da habe ich die große Hoffnung, dass das relativ schnell geht. Und dann hat mich Godo Röben, wer ihn kennt, Rügenwalder Mühle und einer der großen Visionäre, wenn es um Plant-Based, wenn es um die Zukunft der Ernährung geht, den ich übrigens auch sehr schätze, also ein bisschen von der Palme runtergeholt und hat gesagt, Christian, das wird wahrscheinlich 2 bis 3 Jahrzehnte mindestens dauern, bis wir diesen ganzheitlichen Ökosystemwandel vom Acker bis zum Teller und eigentlich noch den Schritt weiter, Stichwort personalisierte Ernährung, bis zur Gesundheit nehmen. Also mein großer Traum ist, dass ich es noch erlebe, dass wir Agrarkultur, Foodservice-Industrie und Gesundheit insgesamt erleben. Dass es da ein Superministerium quasi gibt, wo alles miteinander kuratiert wird.
Auf einer Skala von 1 bis 10, um auch mal so ein bisschen so die Wirklichkeit wieder abzubilden. Und wir nehmen das mal raus. Wie innovativ, wie neugierig, wie zukunftsorientiert siehst du denn heute schon die Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland? 10 ist gut, 1 ist nicht so gut.
Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, wäre ich bei einer 2 bis 3 gewesen?
Und jetzt?
Bei einer 7 bis 8.
Wow.
Ja, es war ein enormes Jahr, wo wir so zur Potenz gesteigerte Neugierde in der Gemeinschaftsgastronomie bekommen haben. Auch im Miteinander für das Thema Ernährungswende. Schaut man sich die Gipfelrunde der Gemeinschaftsgastronomie an, dann, und jetzt nenne ich sie gerne einmal auch, dann ist Aramark, Sodexo, Kompass, Glü, Appetito, wir mit dabei, auch die Eigenregiebetriebe, da sitzen wir plötzlich alle an einem Tisch. Herausgeber des GV-Praxis-Magazins, Burkhard Schmidt, hat gesagt, in seiner 40-jährigen Geschichte hat es sowas noch nicht gegeben. Also deswegen bin ich da bei einer 7 bis 8, weil die Haltung insgesamt in der Gemeinschaftsgastronomie sich, und ich bin jetzt erst seit 3, 4 Jahren in diesem Metier, in eine unglaublich elektrisierende Richtung verändert hat. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Und wenn diese 18 Millionen Essen täglich in der Gemeinschaftsgastronomie der Treiber sind für Innovation, für die Zukunftsorientierung. Und wenn du sagst, dass der Ernährungswandel 3 bis 10 Jahrzehnte prognostiziert wird, wie viel Anteil hat dann die Gemeinschaftsverpflegung für den großen Wandel? Wie glaubst du, zahlt diese Gemeinschaftsgastronomie auf den Wandel im Allgemeinen in der Bevölkerung ein?
Das ist eine fabelhafte Frage. Und ich glaube fest daran, dass die Gemeinschaftsgastronomie der größte Hebel in der ganzen Geschichte ist. Dass wir die stärkste und treibendste Kraft sein können, weil wir tatsächlich weltweit gesehen, glaube ich, noch über der Systemgastronomie drüber hinaus und über die großen Player in Franchise-Unternehmen hinaus mehr Menschen als jeder andere ernähren. Und, das hatte ich auch so nicht am Schirm, wir begleiten den Life Circle vom Kindergarten bis zum Pensionistenheim. Vom Kindergarten in die Schule, auf die Uni, im Betrieb und dann irgendwann einmal vielleicht im Krankenhaus, wenn man Gott behüte muss, dann irgendwann einmal vielleicht im Altersheim. Wir sind euer Leben lang bei euch.
Also hat die Gemeinschaftsverpflegung hat dann einen Ernährungsauftrag?
Wenn nicht sogar Bildungsauftrag. Achtung, ist ein altes Wort. Ich verwende es trotzdem. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung und die Kraft haben, auch einen wunderschönen, genüsslichen Bildungsauftrag zu transportieren. Ja.
Dann fährt man vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass die die Kantine neu ausschreiben. Und Wie kann es dann sein, dass sie keinen finden, weil sie die Kriterien, die sie ausgeschrieben haben, mit dem Möglichen, mit dem Wirtschaftlichen, mit dem tatsächlich Möglichen überhaupt nicht zueinander geht? Wie ist da klaffender Anspruch und Wirklichkeit auseinander? Oder wie geht sich das dann, wenn in dem maßgeblichen Ministerium es nicht möglich ist, jemanden zu finden, der die Kriterien erfüllt?
Du gibst teilweise die Antwort auch schon selbst. Da klaffen Wirklichkeit und Wunsch einfach aufeinander. Und wir sind im Jahr 2023, wo wir sehen, dass die Wirtschaftlichkeiten in der Gemeinschaftsgastronomie, die Wareneinsätze, dieses Kalkulieren, die Wertschöpfungsketten und das, was wir an Speiseplänen der Zukunft schon gerne hätten, noch nicht ganz matchen. Das heißt, wir haben wirklich die Herausforderung, dass da, ich nehme an, da sitzt jemand in dem Ministerium, der genauso Einkäufer ist oder der für die Zahlen verantwortlich ist wie in jeder anderen Kantine und der hat gewisse Richtlinien. Und der kann jetzt nicht 15 Euro für jeden Teller ausgeben. Also ich übertreibe jetzt maßlos, aber und der muss sich auch danach richten. Und wenn auf der anderen Seite der Dienstleister dann schon den Anspruch hat, zu sagen, naja, das ist eine der Kantinen der Nation und wir wollen hier auf einer anderen Ebene sind, dass das nicht matcht, also das bringt wahrscheinlich am Punkt, wie sehr Wunsch und Wirklichkeit auseinanderliegen. Ich glaube, da gibt es aber keine Täter und keine Opfer in dem Zusammenhang, sondern einen Transformationsprozess, den es noch zu durchlaufen gilt.
Ich will gar nicht auf die Richtung Täter und Opfer raus und wer ist für was verantwortlich. Aber wenn du sagst, die Gemeinschaftsverpflegung mit einer Innovationskraft und Zukunftsorientierten, die ist heute schon bei einer 8 und die ist von vor einem Jahr, wie du sagst, von 1,2 auf 8 gestiegen in ihrer Dynamik.
Wir reden ja von einer Orientierung, noch nicht von der Umsetzung, oder?
Okay. Ja. Aber die Dynamik und die Orientierung, nicht die Umsetzung, ist ja dann doch ziemlich dynamisch. Okay, ich lerne, wir brauchen 2 bis 3 Jahrzehnte. Aber du bist ja dann als Gemeinschaftsverpflegung auch abhängig von Supply Chain, von Infrastruktur, von allen anderen Themen auch. Wie würdest du das, um da mal rüber zu blicken, einschätzen?
Ich würde es nicht auf alles jetzt auf 2 bis 3 Jahrzehnte in der Umstellung, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Was stellen wir agrarkulturell um? Den Acker kannst du nicht von heute auf morgen ändern. Du kannst nicht wie in der Energiewende vom fossilen Brennstoff innerhalb von ein paar Jahren in erneuerbare Energien gehen. Mhm. Das dauert länger. Ein Acker kannst du nicht einfach mal umändern in eine andere. Ja. Das heißt, ohne zu kompliziert zu werden, es dauert nicht alles 2 bis 3 Jahrzehnte, der gesamtheitliche Ökosystemwandel sicherlich, sodass wir dann bei Zero Net auf ganz vielen Ebenen sind. Aber bei anderen Themen sind wir Schritt für Schritt für Schritt in der richtigen Richtung unterwegs und der Innovationsgeist liegt bei einer 8 in etwa und der Wille und die Haltung in der Gemeinschaftsgastronomie ist, glaube ich, bei einer 8. Die Umsetzung und die Realität in den Kantinen, die eine, die du jetzt genannt hast, da sind wir wahrscheinlich noch bei 2, 3, 4, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen.
Dann lass mich mal so in Richtung Bundesregierung jetzt nicht in die öffentliche Ausschreibung, sondern in dem Zusammenhang die ganzen Vorgaben mal bewerten oder auch beleuchten. Geht es mit dem richtigen Tempo in die richtige Richtung?
Da stellst du mir jetzt eine Frage, wo ganz viele Experten und Expertinnen hinter mir sitzen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und aus der Politik, die mir sicherlich da oder dort widersprechen könnten. Ich sage jetzt ganz persönlich, geht das für mich in die richtige Richtung? Weil wenn man sich ansieht, dass die alten Kantinenrichtlinien, ich glaube, 2, 3 Jahrzehnte alt sind? Also die Tatsache, dass wir überhaupt etwas verändern, dass sich überhaupt etwas tut, finde ich gut. Die Tatsache, dass man sich am Beispiel Dänemark die Bio-Anteile anschaut, finde ich gut. Die Tatsache, dass überhaupt über das Thema Ernährungswende gesprochen wird, finde ich gut. Klar kann man das kritisieren. Klar kann ich auch in die Opposition gehen und sagen, finde ich gar nicht gut. Aber ich will es nicht von Parteipolitik abhängig machen, sondern ich möchte gerne, dass dieses Thema Ernährungswende eben nicht zum parteipolitischen Vehikel wird, sondern dass wir alle begreifen, dass das der größte Hebel im Klimawandel ist und Achtung, der genüsslichste. Der tut nicht weh. Der nimmt uns kein Auto weg, der nimmt uns keine Heizung weg.
Der limitiert uns nicht in Geschwindigkeit.
Der limitiert uns nicht, der macht uns den Teller größer, der macht uns die Vielfalt am Buffet größer, der schmeckt uns facettenreicher. Das ist
aber wird nicht diese
zauberhaft.
Wird nicht diese Genüsslichkeit, um dieses wunderbare Wort aufzugreifen, noch zu wenig transportiert? Also Ernährungswende ist natürlich immer noch ein sehr technokratischer Begriff. Wende ist was Neues, was Neues ist blöd, wir sind Gewohnheitstiere.
Ulf, so. Steilvorlage.
Ja. Genüsslichkeit, das muss doch viel stärker rüberkommen.
Gut, jetzt müssen alle ganz stark sein, weil jetzt kommen so 60 Sekunden, wo meine Wahrnehmung aus den letzten 2-3 Jahren eine sehr düstere ist. Wir leben in einer absoluten Verbots-, Verzichts- und Mangelkultur, wenn es um die Botschaften des Themas Ernährung gegangen ist. Schaut euch doch mal die Schlagzeilen aus dem Januar 2023 an. Da ging es um Heuschrecken. Da ging es um Schlagzeilen im Boulevard, dass jetzt nur noch Heuschrecken da sind. Österreichische Tageszeitung, Lachs nur noch aus dem 3D-Drucker. Wieder halbes Jahr früher, großes Bild auf der Titelseite, Petrischale, irgendwas Fleischähnliches. Wieder sehr düster, es kommt nur noch aus der Petrischale, kommt nur noch aus dem 3D-Drucker, nur noch Heuschrecken. Du darfst kein Fleisch mehr, du darfst das nicht mehr, du sollst das nicht mehr, wir verbieten das. Eine unglaubliche Prügelattacke aus dem Geschichtenerzählertum heraus, wo ich mir gedacht habe, Leute, so können wir die Ernährung der Zukunft doch nicht verkaufen. Das kann doch nicht der Narrativ und die Story sein, dass wir in diese Verzichts- und Verbotskultur gehen. Es geht auch anders. Ja, wie man im Oktober in der Tagesschau gesehen hat, das war eine Zeit, wo es alles andere als gute Nachrichten gegeben hat, auf der ganzen Linie, egal ob es jetzt die Ukraine war oder Israel, gab es doch einen Bericht zur Zeit der Anuga in der Tagesschau, wo plötzlich über die große Vielfalt, über pflanzliche Alternativen, auch über ein Unternehmen, das aus Algen Alternativen zum Thema Thunfisch macht. Ein Professor aus Berlin, der Jan Wirsam, der über die Ernährung der Zukunft gesprochen hat. Also wirklich 3 Minuten die Hoffnung gemacht haben, dass es da was gibt, das uns allen gut tut.
Das bedeutet, öffentlich-rechtlich hat es verstanden, statt Ersatz alternativ zu formulieren?
Ich würde jetzt öffentlich-rechtlich und privat nicht auseinander dividieren wollen, weil wir haben bei der Berlin Food Night auch aus der Privatwirtschaftsjournalismus da gehabt, die eben aus gutem Grund da waren und auch mit guten Geschichten im Gepäck da rausgegangen sind. Aber es ist eben die Frage, will ich mit einer sensationellen Schlagzeile die Auflage machen oder will ich mit einer sensationellen Schlagzeile...
Du willst immer mit einer sensationellen Schlagzeile Auflage machen, zum Beispiel wir sind auf dem Mond gelandet oder wir sind Weltmeister oder wir sind Papst. Das sind alles im Grunde sensationelle Schlagzeilen. Aber es muss nicht immer über Bad News gehen. Und wenn man die richtigen Geschichten erzählt, macht das ja genauso Spaß. Also wir sind Weltmeister 2014, war ja keine Bad News.
Ja, die Bad News sind vielleicht, dass ich mich in Zukunft entscheiden muss, ob ich die Currywurst pflanzlich oder mit Tierwohlhaltungsstufe 3 oder 4 ist.
Ja. Kommt jetzt aber auch auf den Auge des Betrachters an. Der eine sagt, das sind Bad News. Der andere ist, das ist ein absoluter Luxus, den man heute hat, weil eben weg von Ersatz hin zu Alternativen sich der Markt, die Industrie sich total gewandelt hat und es mittlerweile richtig lecker ist, genussreich, dass man eben die Wahl hat.
Ja, ich habe jetzt zwanghaft versucht, irgendwelche schlechten Schlagzeilen zum Thema Ernährungswende zu finden. Und ich bin jemand, der kann sich einfach nur schwer entscheiden. Das heißt, es ist für mich immer Bad News, wenn ich aus 3 Dingen auswählen kann. Aber das ist halt diese Geschichte, diese positive.
Wo stehen wir beim Thema Ernährungswende aktuell aus deiner Sicht? Vielleicht auch mal differenziert nach Gastro- und Gemeinschaftsverpflegung.
Also ich glaube, dass uns die Gastronomie schon vor vielen, vielen Jahren gezeigt hat, dass pflanzliche Ernährung eine große Vielfalt bedeuten kann, dass Regionalität und Saisonalität ein absolutes Muss auch geworden ist in der Kulinarik, in der klassischen Gastronomie und in der Gemeinschaftsgastronomie hat diese Bewegung später angefangen. Ich habe 2020 im Food Service Innovation Lab als Innovationsmanager begonnen und habe gesagt, nach dem Jahrzehnt der Energiewende, also ich sage jetzt mal die Nullerjahre waren so, da hat die Energiewende angefangen Fahrt aufzunehmen. Da kam in den 10er Jahren das Thema Mobilitätswende, das seitdem Fahrt aufnimmt. Beides sehr kontroverse Themen, immer noch in den Kinderschuhen, immer mit viel Für und Wider. Und ich habe gesagt, lasst uns die 20er Jahre zum Jahrzehnt der Ernährungswende machen. Und schaue ich mir an, was in den letzten 3 Jahren passiert ist.
Hat man offenbar auf dich gehört.
Das, ja, oder?
Ja, großartig.
So ein unglaublicher.
Ja, das muss man immer auf den Punkt bringen, ja. Also,
ganz einfach ausgedrückt.
Long story short. Wir trinken hier alle Wasser. Ja. Ja. Also es ist, der Größenwahnsinn ist original. Ja. Also,
Wiener Getränkeschule. Wiener Heiß, so sieht es aus. Gemeinschaftsverpflegung, lieber Christian, ist ja ist ja im betrieblichen Umfeld immer auf Präsenz ausgerichtet. Ich meine, Homeoffice und Betriebskantine, das passt eigentlich nicht zusammen. Wie kann das trotzdem funktionieren?
Indem wir diese neuen Umstände kennenlernen, sie verstehen lernen und Prozesszielbilder bauen, also lösungsorientiert auf diese sogenannten Montage und Freitage reagieren, dieses sogenannte Dimido, von dem man in der Branche spricht. Also die kommen nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ins Büro. Dass wir uns hier auch dem Thema Digitalisierung widmen, dass Machine Learning uns bei der Speiseplanerstellung ein wenig zu dem hilft, was die Erfahrungen der Köchinnen und Köche in den Kantinen
betrifft. Sind das dann auch schon eure konkreten Ideen zum Bereich Betriebsgastronomie?
Unser aller, glaube ich. Machine Learning-Prozesse sind ein wichtiges Tool, gerade im Thema Waste Management. Und Achtung, das ist ja in dieser Planetary Health Diet auch eine ganz wichtige Säule, die man neben dem Speiseplan der Zukunft auch vergisst, dass der größte Hebel auch da liegt, dass wir unsere Haltung zum Thema Verschwendung komplett ändern. Das ist ja auch ganz wichtig und entscheidend. Und da haben wir viele Hebel in der Gemeinschaftsgastronomie, das zu reduzieren. Und ja, das haben wir dieses Jahr auch, was heißt dieses Jahr, mit United Against Waste tun das viele und wir auch schon die letzten Jahre, aber vor allem in diesem Jahr kommen wir in diese Messungen hinein und merken, dass sich da was verbessert und tut. Also die Veränderung mit Montag bis Freitag und Kantinen haben früher immer eben 5 Tage die Woche in Präsenz funktioniert, die hat viele neue Lösungen. Wir reden jetzt von Ghost Kitchens, wir reden von Delivery, wir reden von Kantinen, ohne dass Kantine vor Ort sein muss. Und ja, da haben wir auch eine schöne, tolle strategische Partnerschaft auch begonnen, tatsächlich mit einem kleinen Unternehmen in Frankfurt, wo wir Kantine ohne Kantine machen.
Beliefert aus einer Ghost Kitchen?
Nee, wir machen Kantine ohne Kantine.
Das ist das Konzept von eurekantine.de, nicht wahr?
Genau. Du hast das erwähnt, ja. Also ich fand es deswegen spannend.
Ich durfte in der Jury sitzen beim Marketing Award der Gemeinschaftsgastronomie. Ja. Und dabei
ich kann jetzt einfach auch noch mal eine halbe Stunde rausgehen, ne?
Also. Nein. Nee, du bleibst schon hier, weil ich kann es auch in einem Satz kurz erklären. Wir wollen jetzt keine Werbesendung draus machen aus dem Thema. Aber ich finde das Thema aus 2 Gründen sehr, sehr spannend, weil wir tatsächlich die Möglichkeit haben, insgesamt, das ist ja kein exklusives Dussmann-Thema, sondern das ist ein eigenständiges Unternehmen, weil wir die Möglichkeit haben, in so Unternehmen wie bei dieser französischen Bank in Frankfurt, wo das funktioniert, genusskulturelle Begegnungsorte zu schaffen. Da braucht es kein großes Backend mehr. Da wird in einer zentralen Küche mit einem Gargrad von 80% produziert und dann das sogenannte Finishing wird vom Gast 2 bis 4 Minuten da, wo er es wirklich konsumieren will, gemacht. Das heißt, die Pasta ist dann al dente, wenn du als Gast dir deine Bowl abholst. In dem Fall ist es jetzt gerade ein Mehrwegsystem. Und ich werde dann immer gefragt, ja, aber Bowl, das ist ja wie ein Tupperschirl. Und nichts gegen Tupperware, sorry, aber ja. Und das kommt ja dann aus einem Automaten. Sage ich, ja, stimmt. Aber ihr habt das genau gehört, wer der erste Kunde ist. Eine französische Großbank, Frankreich, Genusskultur. Also machen wir, auch wenn wir es heute nicht probieren können im Podcast, da einen Haken dran, dass das mit dem Geschmack funktioniert.
Und ist es sowas wie ein Leuchtturm der Branche? Ein gutes Beispiel?
Ich glaube ja. Neben 2, 3 anderen wirklich guten Konzepten, die ähnlich solide sind und dieses insgesamte Thema der Smart Vending Machines, wie sie hier heißen, sehen wir in Lounges bei der Deutschen Bahn, sehen wir bis hin zu Automaten, die Pizza quasi à la minute fertig machen. Das gibt es in unterschiedlichsten Varianten.
Schwierig jetzt von der Thema Digitalisierung oder Robotics und Vendingmaschine und von den Franzosen mal jetzt abzubiegen. Ich würde jetzt
tatsächlich, das überhaupt in einem Satz zu sagen.
Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr komplex und ich glaube, der ein oder andere Hörer wird heute tatsächlich auch kennenlernen. Vielleicht ist das die Art, quasi das schwere Thema vielleicht leichter zu transportieren. Das könnte eine Möglichkeit sein.
Verdaulich und genüsslich.
Verdaulich und genüsslich. Ich würde noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen. Wir werden statistisch gesehen ja immer älter, aber auch immer unfitter.
Wir Europäer.
Wir Europäer. Ich spreche jetzt mal für uns Deutsche. Wir leben ungesünder. Ja. Wir werden immer fetter. Das muss man doch auch mal diskutieren, oder? Oder
unbedingt.
Wird das die Ernährungswende mit bewegen? Und
also das ja, wie? Ist eine der Motive, glaube ich, überhaupt, warum es eine Ernährungswende geben muss. Sehen wir uns das Thema Gesundheit an. Sehen wir uns an, dass wir über 60 Milliarden Euro allein aus Adipositas-Erkrankungen jedes Jahr aus dem Steuersystem in die Gesundheit hinein bezahlen müssen. Dann braucht man eins und eins nicht mehr lange zusammenzählen, dass im Gesundheitssystem der Ernährung etwas nicht stimmt. Nicht, dass im Gesundheitssystem mit Krankenhäusern was nicht, bitte mich nicht falsch zu verstehen. Aber das, was wir in der Ernährung bis jetzt immer getan haben, glaube ich, ist, Krankheiten heilen zu wollen, anstatt schon dorthin zu kommen, wo wir Symptome mit dem richtigen Teller bekämpfen.
Das Prävention. Ist
Ursachen genau, bekämpfen. Danke.
Ursachen bekämpfen, ja, nicht Symptome.
Dass Ursachen. Wir, danke, Ursachenbekämpfung, dass wir in der Prävention die richtigen Speisepläne schreiben. Und das sind jetzt nicht die, du musst gesund essen und nur noch das Brokkoli-Bild habe ich jetzt im Kopf. Also nein, nein, Achtung, auch hier wieder vielfältiger, wieder genusskulturell, wieder schmackhaft, wirklich Umami und ja. Und das geht. Und das ist das Schöne. Also wir haben halt global vielleicht noch, das ist eine wichtige Antwort in dem Zusammenhang, weil wir haben dieses gesundheitliche Problem, dass wir alle, braucht man nur nach Amerika schauen, ne? Dass wir alle dicker werden, dass um Gottes Willen, ja, Zuckerkrankheit, das ist so eine schwerwiegende Krankheit, die sich so ausbreitet, dass, glaube ich, bald jeder Zweite oder Dritte in den Vereinigten Staaten sie hat. Wir haben ein ganz seltsames Verteilungsproblem. Ich habe vor 10 Jahren mal salopp gesagt, ich sage es heute nochmal, ja, da ist mir vorgekommen, die nördliche Hemisphäre stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die südliche Hemisphäre an Unterernährung. Klar ist es nicht so einfach, aber plakativ gesprochen, finde den Fehler. Mhm. Wir haben ein Verteilungsproblem. Mhm. Und das ist, glaube ich, Ernährungswende ein ganz spannender Hebel, diesen Knoten, diesen gordischen Knoten zu lösen.
Wenn wir jetzt sagen, 60 Milliarden Euro kostet Adipositas im Jahr an Behandlungskosten, an Folgekrankheiten und so weiter und so fort, was kostet denn dann die Ernährungswende? Einmalig oder pro Jahr? Ist das ein Tausender pro Kopf? Dann wären wir bei 80 Milliarden Euro. Sind das 100 Euro? Was gibt es da einen Wert? Hast du ein Budget sozusagen?
Ich hätte gern ein Budget und wir haben, natürlich tauscht man sich mit Kollegen aus der Industrie aus, mit vielen klugen Köpfen. Und einer dieser klugen Köpfe hat eine spannende These aufgestellt, die ich wundervoll finde. Und der hat gesagt, okay, wir ernähren 18 Millionen Menschen täglich. Und wenn wir auf der anderen Seite so über 60 Milliarden kostet es uns, dann machen wir doch 18 Milliarden für 18 Millionen. Das ist jetzt umgerechnet wie viel Euro an euch beide pro?
Das ist ein Tausender dann. 18 Millionen, 18 Milliarden, das ist ein Tausender. Auf, weiß ich nicht, 200 Verköstigungstage ist 5 Euro.
Der Mann ist schnell. So, also. Das heißt, wir hätten pro Teller, haben wir im Moment im Augenblick was zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro. Wir hätten auf einen Schlag wie viel?
Doppelt so viel.
So. Mhm. Na, ist das nicht eine geile Rechnung? Also ich meine, wir sind jetzt in dem visionären Thema. Ich heiße ja Head of Food Service Innovation und darf mich auch im visionären Thema bewegen. Aber ihr habt es mich danach gefragt. Also da bin ich auch gern bereit, dann in Richtung Ophelia Nick, der Staatssekretärin aus dem Ernährungsministerium, oder Herrn Özdemir, mal zu fragen, geht das? Also, weil, Achtung, wieso, wenn dann die Antwort kommt, naja, aber wo nehmen denn die 18 Milliarden her, sage ich, naja, da kommen wir ja von den 60 Milliarden. Vielleicht bin ich da zu blauäugig, fair enough. Ja, man möge mich eines Besseren belehren. Ich glaube aber trotzdem dran, wenn die Ernährung am Teller genusskulturell gesünder wird, dann werden diese 60 Milliarden auch drastisch weniger. Und dann muss dieses Gesundheitssystem weniger Krankheiten subventionieren. Und da geht sich's auf gut wie narrisch plötzlich dann aus.
Wir müssen nur noch schaffen, dass die Krankenkassen die Kantinen sponsern, dann haben wir es geschafft.
Tun sie ja aber damit teilweise sind wir ja, schon.
Tun sie schon.
Ja, es gibt auch Unternehmen, die in so einer Art Bonus-Malus-System aus dem, Nudging finde ich nicht so einen schönen Begriff, aber es gibt ihn nun mal, also so ein bisschen unterschwellig die Menschen dazu einladen, sich nachhaltiger, gesünder zu ernähren. Und damit haben auch Krankenkassen angedockt. Wenn du als Dienstleister solche Systeme implementierst, dann kriegst du da oder dort auch Subventionierungen von Krankenkassen. Das sind Pilotierungen, das ist noch nicht im Regelbetrieb der Gemeinschaftsgastronomie angekommen. Aber ich weiß von einigen klugen Köpfen aus der Branche, dass das schon ausprobiert wird und dass mit Krankenkassen gesprochen wird. Na klar.
Ja, aber du musst doch dann in die Schule einsteigen, oder nicht? Also wenn wir in der Jugend, in der Kindheit die Grundlage fürs Leben leben, und wenn wir dann in die Schulverpflegung reinschauen.
Ja, da sollte es unbedingt beginnen, in Wahrheit. Na klar, dass wir in den Kindertagesstätten und in den Schulen das Thema Ernährung damit hineinnehmen. Und das ist natürlich auch wieder wahrscheinlich ein romantischer Gedanke von mir, dass ich sage, Schulessen, Kindergartenessen, das darf keinen Cent kosten für die Menschen, die die Schulen besuchen.
Aber wenn es keinen Cent kostet, wird es ja auch letzten Endes oftmals keine wirklich gute Ernährung sein, oder doch?
Naja, wenn wir jetzt wieder zurück auf dieses traumdeuterische Modell zwischen den 60 Milliarden und den 80 Milliarden kommen, dann glaube ich fest daran, dass Fachleute hier Lösungen finden können, um dieses krankgemachtes Bezahlgeld hin zu gesund bleibendes Subventioniergeld jetzt im ganz einfachen Sprech umgewandelt werden kann.
Okay. Wir lernen, ein Donut ist kein Fundament. Von daher braucht es ein Pflichtfach Ernährung in der Grundschule.
Ein Donut ist ein Glücksmoment und in der Schule braucht es ganz viel Genusskultur. In der Schule braucht es ganz viel Wertschätzung. In der Schule braucht es ganz viel Verständnis für Agrarkultur, für Gesundheit. Ein lieber Freund aus Wien hat mir erzählt, dass seine Tochter, die ist 14 oder 15, immer noch 5 Wochenstunden Latein hat. Entschuldige, liebe Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer, es ist sicher die romanische Sprache, die ganz viele andere Sprachen erklärt. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch an der Zeit ist, ein Schulsystem aus dem vorletzten Jahrhundert mit Lehrern aus dem letzten Jahrhundert und Schülern aus diesem Jahrhundert so zu leben, wie Bildung die letzten 200 Jahre funktioniert hat. Ich lehne mich jetzt gerade weit aus dem Fenster. Meine Pressechefin schlägt wahrscheinlich gleich die Hände über dem Kopf zusammen. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, da hätten wir ganz schön viele Möglichkeiten. Und da eine meiner Ex-Arbeitgeberinnen, die Sarah Wiener, ist da mit auch einer Krankenversicherung Vorreiter, die in die Kitas geht, die das Thema nachhaltige Ernährung den Kindern auch ganz persönlich beibringt. Ich glaube, da anzusetzen, da laufen wir auch viele offene Türen in der Politik und der Industrie ein, wenn wir das tun würden.
Ja, ich glaube, es reicht nicht aus, ne? Also du kannst nicht nur in die Schulen reingehen, wenn dann das Elternhaus irgendwie auf To Go und irgendwie Lieferdienste pocht und Eltern vielleicht auch gar nicht mehr kochen. Haben wir nicht irgendwie auch als Gesellschaft vielleicht dann das Kochen verlernt?
Da sagt der elende Positivist in mir, deswegen gibt es ja die Gemeinschaftsgastronomie, weil die Eltern gehen auch in einen Job, die sind auch tagsüber in einer Kantine oder auch in der Handelsgastronomie. Wir haben ja auch in den Supermärkten mittlerweile, wenn man reinkommt in den Supermarkt, Ecken, wo frisch gekocht wird, wo es fertiges Essen gibt. Also auch da ins Thema nachhaltige Ernährung zu gehen, auch kein Fehler.
Wir sind uns hier am Tisch eigentlich sehr, sehr einig, wo wir glauben, dass es hingeht. Und trotzdem ist es ja so, dass in der Welt da draußen das Thema Ernährung insgesamt irgendwo polarisiert. Da gibt es die Özdemirs und die Kühners dieser Welt, die in die Ernährungswende gar nicht schnell genug gehen kann. Es gibt aber auch die Werker im Blaumann, die sich ihre Frikadelle, ihr Schnitzel, ihre Currywurst nicht vom Teller nehmen lassen wollen. Wo steht ihr beiden da in dieser Gemengelage? Von dir, Christian, haben wir jetzt schon viel gehört letztens. Matthias, was ist da so deine persönliche Position?
Wenn wir jetzt gerade in der Schulverpflegung waren, dann klagen meine Töchter, wenn sie in die Schule gehen und dann 2 Tage lang haben und dann dort essen müssen und dürfen, dass sie das Essen nicht mögen. Dann habe ich Glück, dass die Töchter von zu Hause aus eine andere Ernährung haben, wie sie jetzt eben in der Schulverpflegung haben, wobei das schon ein Bio-Caterer ist und ein guter Caterer ist. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wo ich da verortet bin. Ich weiß nur, dass diese Diskussion um Verbote, um dieses Punktieren, das sensibilisiert, das führt zu einerseits Streit, woanders führt es dann zu einem Dialog. Wie ich mir das so denke, ist dann beim einen dann eher eine Trotzreaktion und vom nächsten dann irgendwo eine Einsicht, wo das hingeht. Ich hoffe, dass ähnlich wie ich selbst, ich habe so einen Selbsternährungstrieb, ich will irgendwie auch weiter denken und leben und ich habe so eine gewisse Gesunderhaltung. Wo stehe ich da?
Ihr malt da gerade ein ganz spannendes Bild in meinem Kopf.
Ich bin der Meinung, der ein oder andere braucht mehr Schmerz, um zur Einsicht zu kommen. Schmerz, wie auch immer definiert. Aber ich bin auch so ein Ernährungsromantiker, wie du dich gerade beschrieben hast. Ich will auch tatsächlich eher dran glauben. Und ich glaube, dass ähnlich wie ja vielleicht mal eine Brücke gebaut in Richtung der Menschen, die da sich gerade in anderen Ländern ganz egoistisch durchsetzen mit ihrer Meinung, und der Reflex in Deutschland eher vielleicht auch so ist von wegen, wir sind die Einzigen in unserem Bubble Europa in Deutschland und wir dürfen nicht. Ich glaube, es bedarf immer dieser Romantiker, wie es du bist, Christian, die nach vorne gehen und vorausgehen. Und da bin ich eher einer, der Sport macht, der sich gut ernährt und der dran glaubt, dass das weitergeht und gar nicht militant, nicht mit dem Finger hebt. Ich will nicht urteilen, ich will nicht verurteilen, ich will nicht mit dem Finger zeigen. Ich kann nur für mich persönlich sagen, dass ich eben mich interessiere dafür. Und das ist super anstrengend. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum viele Menschen es nicht tun, weil du musst dich echt kümmern und du musst da hinterhergehen.
Also wir haben das, was jetzt gerade da in den letzten 60 Sekunden mit dem, was du erzählst und mit der Frage, die du jetzt gestellt hast, Ulf, von dem hart arbeitenden Menschen, der aus dem Dreischichtbetrieb die letzten 50 Jahre dieses Land auch mit aufgebaut hat und den Fleischkäse auch braucht und den Anspruch auch darauf hat, den gibt es. Und der ist wichtig. Und der ist aus der Kultur und der Tradition heraus auch wichtig. Und das Bild, von dem ich vorher gesprochen habe, das ihr gerade malt, ist, dass Europa ein großes, jahrhundertealtes, wunderschönes Backsteingebäude ist. Mit ganz vielen Zimmern, mit ganz viel Tradition, mit ganz viel Pracht. Aber es zirkt wie in einem Vogelhäusl. Es ist kalt, es bröckelt überall. Und es braucht eine denkmalgeschützte Kernsanierung in diesem großen Haus, in diesem großen Europa. Da wohnen aber noch die fleischkäseessenden, hart arbeitenden Männer und aber auch schon die jungen Menschen, die ein ganz anderes Verständnis von Ernährung haben. Das heißt, wir haben in dieser denkmalgeschützten Kernsanierung, Stichwort Ernährungswende, eben einen Transformationsprozess durchzumachen. Und wir dürfen nicht ins Schwarz und Weiß und ins Entweder-Oder fallen. Es braucht ein Sowohl-als-auch.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Schwarz und Weiß, weil zu euch beiden, ich meine, du erzählst von deinen Töchtern vollkommen zu Recht, denen schmeckt es bei dir besser. Ja, freilich, wenn du einen Vater hast, der Koch gelernt ist, dann natürlich schmeckt es zu Hause dann besser, das ist ja klar. Bei meinen ist
aber
es ganz
aber der braucht auch
anders.
Die Zeit dazu, Ulf. Also ja, das ist auch nicht schwarz natürlich. Und weiß und ist gleich.
Ja, ja, klar. Aber weißt du, bei meinen war es so, die haben irgendwie Chemie gehabt, da ging es auch um das Thema Ernährung. Und danach hat der Lehrer gesagt, pass mal auf, also eins ist jetzt wohl klar, ihr dürft ab sofort kein Fleisch mehr essen. Da sagte mein Junior, also wieso soll ich jetzt kein Fleisch mehr essen? Ja, schlecht fürs Klima. Und wenn du weiter Fleisch isst, gibt's eine 5. Was hat er gemacht? Nächsten Tag natürlich kam er mit dem Leberkäsebäckler rein, ja, hat den Ausbruch demonstrativ in seinen Fleischkäse gegessen, weil er sich natürlich als 15-Jähriger an der Stelle nicht irgendwie das vorschreiben lassen möchte. Genau. Und das ist dieses Thema, das Thema Verbote ist dieses, und von jetzt auf sofort muss es anders werden. Ich glaube, das überfordert auch viele Menschen.
Verbote lösen Revolutionen aus. Ja. Und im Thema Ernährung tut uns eine Revolution nicht gut, weil sie erzeugt genau das Gegenteil. Deswegen glaube ich, braucht es Evolution statt Revolution.
Ja, und es braucht Neugier, es braucht Freude.
Aber Entschuldigung, wenn wir über 60 Milliarden sprechen, die uns das, der Gesamtstaat kostet, sollte dann derjenige, der davon nicht abhängt.
Ja, aber es gibt auch adipöse Vegetarier. Das gibt's ja auch. Es ist ja auch nicht nur
okay, das Thema ist jetzt, ne? Fleisch und vegetarisch.
Ja, genau. Ja, ja.
Aber es geht ja auch dann weiter und lass uns im Verbot bleiben, Verbot in Richtung Zucker. Und bewusst schlecht ernähren, was dann zu einer Krankheit führt, sollte doch dann auch das Interesse der Gesellschaft sein, dass alle gemeinsam sagen, das natürlich lassen wir nicht zu.
Ja, aber erklären. Weißt du, das einfache Verbieten, glaube ich,
warum denn erklären, wenn du nachweislich zum Arzt musst, weil du krank bist?
Nochmal, ich kann später irgendwann zum Arzt müssen, das Risiko habe ich. Aber warum lassen wir dann andere Dinge zu? Wenn wir sagen, wir setzen bei Alkohol, wir setzen bei Nikotin auf Sicht, auf die Einsicht des Einzelnen, kann ein sofortiges Verbot nicht die Lösung sein.
Ich glaube, wir brauchen gar keine Verbote. Und spannend ist, dass wir gerade zwischen der emotionalen und der fachlichen Diskussion sind. Das ist ein schönes On-the-Edge-Surfen. Und das, was ich hier jetzt in der Diskussion wahrnehme, ist, dass wir den Bogen in die letzten 20, 30, 40 Jahre spannen, dass wir das Thema Fett, Zucker und Salz und diese Ernährung, die mehrere Jahrzehnte ganz wichtig, diese hochkalorische, ganz wichtig war, jetzt eine andere Dynamik bekommt. Weil wir aus der ersten industriellen Revolution die Hand ersetzt haben mit der Maschine, Stichwort Fließband, Dampfmaschine. Und jetzt kommen wir in die nächste Revolution, wo wir mit künstlicher Intelligenz das Thema Kopf ersetzen. Jetzt haben wir Hand und Kopf ersetzt und haben wir noch zusätzlich dieses Thema Remote, also auch zu Hause arbeiten, nicht mehr am Arbeitsplatz sein müssen. Wir haben ganz viele Transformationsprozesse im Alltag, die wir berücksichtigen müssen. Und das Schöne, nicht romantisch, ganz fachlich gesprochen, das Schöne ist, wir können da drumherum immer noch einen genusskulturellen, nachhaltigen, zukunftstauglichen Bogen spannen. Weil das Essen und Trinken, egal ob im Beruf, egal ob zu Hause, egal ob unterwegs, das bringt uns immer zusammen. Das ist immer dieser Clou. Das ist immer dieses, da wo es speziell wird, das kann immer die Seele streicheln. Das kann immer an den Kartoffelsalat von der Oma erinnern, im Idealfall. Und das macht uns, nimmt uns Angst, das nimmt uns Zorn, das nimmt uns Wut, ja. Wir können nicht immer schlafen, wir können auch nicht immer Beischlaf haben. Ja, es geht meistens dann auch ums Essen. Ja, also die beiden anderen Themen sind im Leben sicherlich auch wichtig, Liebe und Schlaf. Ja, also, aber Essen und Trinken ist der Schlüssel für so ganz viel.
Ja, und ich glaube, wir sind auch eher ein Abbild der Gesellschaft, die dann eben auch mit verschiedenen Ausgangslagen, Interessenslagen oder auch.
Na, wir sind drei alte Säcke, die jetzt schon in der Halbzeit zu Hause sind.
Also für euch beide, ja, bei mir würde ich das tatsächlich anders sehen. Aber lass mal, lass es bitte mal nochmal anders denken. Was will denn euer Gast?
Also demografischer Wandel da wollte
ja,
ich eigentlich.
Ja, genau. Ja. Was will denn euer Gast?
Der Gast will beim Essen und Trinken seine Komfortzone nicht verlassen. Der Gast will da essen und trinken, wo er sagt, so bin ich aufgewachsen, so will ich das haben. Und du kannst einem Stallarbeiter, der Fleisch, Leber, Käse nicht nur mehr am Sonntag bekommen hat, seit seinem 30. Lebensjahr nicht erklären nach 30 Jahren, du kriegst jetzt einen pflanzlichen Ersatz. Du kriegst jetzt ja, ein Präzisions...
Wort, das Wort Ersatz ist ja
Achtung,
schon...
Achtung, da geht ja noch besser. Ne? Ja. Du kriegst jetzt ein präzisionsfermentiertes Protein. Da kriege ich Morddrohungen, ja, wenn ich sowas sage.
Ich weiß, wo der Stahlarbeiter das reinschmeißen würde.
Weißt du, also, das ist, also mit solchen Begriffen zu arbeiten, wird ganz, ganz schwierig. Ne? Also eben deswegen ist eines der wichtigsten Themen, glaube ich, wie erzählen wir diese Geschichte der Ernährung der Zukunft?
Ja.
Alle miteinander. Der Journalismus, die Politik, die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Gemeinschaftsgastronomie. Wie erzählen wir diese Geschichte?
Und dazu gibt es ja hier unten im Keller das Ursprung als lebenden Prototyp künftiger Betriebsrestaurants oder einfach als Ort zum Ausprobieren, was schmeckt und was schmeckt nicht.
Das war das ursprüngliche Motiv zu sagen, lass uns doch einmal ein Zukunftsrestaurant machen, wo wir die Menschen einladen, egal ob die Oma oder das Enkelkind, zu sagen, so jetzt zeigen wir euch einmal, dass wir eine Alternative zum Thema Käse haben, eine Alternative zum Thema Fisch und Fleisch haben, dass es ein Hühnerfrikassee ohne Huhn gibt, das aber schmeckt wie Hühnerfrikassee, dass es ein Rindergeschnetzeltes ohne Rind gibt, das plötzlich aus Biertreber entstanden ist. Also einem Seitenstrom, der normalerweise entweder weggeworfen wird oder in die Tierfuttermittelproduktion kommt, dass der so spannend verarbeitet ist, dass er im Geschnetzelten wieder Platz findet.
Und macht das dann das Restaurant Ursprung aus deiner Sicht so besonders, weil es um die Ecke denkt?
Ja, ich glaube ja. Und vor allem haben wir uns da was getraut in dem Bewusstsein, dass wir theoretisch damit hätten auch auf die Schnauze fliegen können. Und genau das Gegenteil war der Fall, weil zufällig haben wir gesagt, mein Operations Director, der Martin Lisson, also unser Stabschef im Innovation Lab, hat gesagt, Christian, du wirst mich jetzt gleich killen, aber ich habe einen Vorschlag, wie wir diese, wird es was Neues, wird es Zukunft oder wird es wie früher? Er hat gesagt, lass uns doch normal oder wie früher gleichzeitig anbieten. Das ist das Spannendste an diesem Restaurant, dass wir den Leuten keinen erhobenen Zeigefinger entgegenstrecken und sagen, so, wenn du zu uns kommst, dann musst du Zukunft probieren, sondern bei uns gibt's beides. Und das löst Dialoge mit Gästen aus, die herzerwärmend sind, die auch total kritisch sind. Aber mit jeder Kritik lernen wir ja.
Und wie ist dann das Verhältnis von euren Gästen? Lassen die sich auf das Neue ein oder sind die dann eher in der Vergangenheit im...
Das ist so unterschiedlich wie die Gäste des Kulturkaufhauses selbst. Das ist eines der schönsten und größten Medien und
Naja, also du hast doch Zugriff auf die Kasse, oder? Also du kriegst ja die Abrechnung und siehst dann die
das
Belege.
Das kann man jetzt auch falsch verstehen, ne? Du hast doch Zugriff auf die Kasse.
Ja, auf die Daten. Auf die vielen Dank für die Ergänzung. Auf die Daten der Kasse. Also du siehst die Abverkaufszahlen.
50-50? Ja, also es ist so, nach einem Jahr normal oder wie früher sind wir wirklich bei 50-50 gelandet. Es gibt nur einen Ausreißer, da könnt ihr jetzt wieder wetten, was das war.
Königsberger Klopse.
Nee, Currywurst.
Bingo. Nur die normale Currywurst. Nur die wie früher Currywurst.
Ja, es gibt nur eine Currywurst. Ja. Klar.
Das war, also wir hatten es vor einem halben Jahr gestartet. Auch das kann ich entschleunigen, weil wir haben sie jetzt wieder da in der normalen Version und da lieben es die Leute auch. Aber damals war das wirklich 80% haben wie früher bestellt, also mit Fleisch und nur 20%.
Habt ihr das Wiener Schnitzel mal probiert? In normal, also anders und in wie früher?
Kommt doch bald mal wieder vorbei, mehr sage ich noch nicht.
Also kommt erst noch, habt ihr euch noch nicht angetraut, oder? Kommt. Weil ist ja der Institution, ist ja heilig für den Wiener, oder?
Das Kalbsschnitzel ist tatsächlich was Heiliges, aber Kalb ist ja das am wenigsten nachhaltige Fleisch auf der anderen Seite. Und da tue ich mir echt schwer. Da habe ich zwei Welten in mir. Ja.
Ja. Ich höre raus, die Bilanz für das Ursprung, Oktober 22 eröffnet, glaube ich, fällt durchaus positiv aus. Wie viel davon ist in den Dussmann-Küchen denn schon angekommen?
Also wir haben jetzt die ersten 70 Rezepte im Rahmen dieser Jahreskampagne, den Speiseplan der Zukunft in die Kantinen zu bringen, im Restaurant Ursprung entwickelt mit unserem Culinary Development Manager, mit dem Christian Russ und mit dem Team vom Bernd Freier, das uns da unterstützt und den Transformationsprozess in die Kantinen mitnimmt und haben tatsächlich, ich sag mal so, ein Drittel der Themen, die da unten im Zukunftsrestaurant stattfinden, skalierbar gemacht. Ja.
Und diese Tausende von Dussmann-Mitarbeiter kennen das Innovation Lab, das Restaurant Ursprung, und wissen, das kommt da aus der Hexenküche. und wir müssen es jetzt adaptieren? Oder wie ist dann dort dieser Wandelstransformationsprozess in die Dussmann-Küchen rein?
Schöne Frage, weil Wandel, meine persönliche Wahrnehmung am Anfang war, als ich angefangen habe, mit dem Innovation Lab mit Kolleginnen und Kollegen in der Fläche zu sprechen, da war so ein: Was ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Mhm. Was macht ihr jetzt? Brauchen wir das überhaupt? Wollen wir uns das leisten? Das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Mhm. Und das hat sich aber gedreht in ein: Können wir bitte etwas mehr davon haben? Oder wann kriegen wir das endlich? Ja, können wir es jetzt auch bei uns mal haben? Also da hat es einen echten Wandel gegeben. Hey, Vertrauen kriegst du nicht geschenkt. Das hast du dir gefälligst hart zu erarbeiten. Und das tun wir, so gut wir können. Und deswegen geht es Schritt für Schritt in die richtige Richtung, dass man wahrnimmt: Wir sind Dienstleister für unseren Dienstleister. Also wir sind ein interner Dienstleister für unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen, weil die haben den anspruchsvollsten Job in Wahrheit. Nicht wir, nicht wir hier in der Experimentierküche, sondern die, die täglich mit den Ups und Downs in jeder Kantine zu tun haben.
Ja. Spannend. Christian Hamerle, was treibt dich eigentlich an dieser ganzen Sache an?
Ich darf jeden Tag, das bewegt mich. Mann. Es erwischt mich aber erst kalt. Ich darf jeden Tag Fußspuren hinterlassen.
Okay.
Ich darf mit dem Thema jeden Tag die Ernährungswende vorantreiben. Ich darf jeden Tag mit Hunderten von Menschen daran arbeiten, dass das noch länger funktioniert. Oh, Matthias, wir kennen uns schon lange. Mhm. Und das habe ich mir nicht gedacht, dass mich das so bewegt, dass das
und darf ich die,
fast zu Tränen wird. Aber ja, das tut's.
Ich würde dich gerne mal in eine andere Perspektive noch rüberholen wollen, weil ich finde es, auch in der Vorbesprechung mit Ulf und wie du sagst, wir kennen uns längere Zeit, enorm, wie viel Kraft, wie viel Purpose da drin steckt. Und dann kann man sagen, okay, man ist ideologisch, man denkt an was Größeres, aber ich bin trotzdem noch auch so ein bisschen, wir haben jemand kennengelernt in der letzten Episode, Janina, da ist das Stichwort Muse gefallen. Wer ist deine Muse? Also wo holst du dir diese unsägliche Inspiration und auch Kreativität dann eben rein?
Also da muss ich noch mal ein bisschen kurz ausholen. Also du siehst ja, dadurch, dass mich das jetzt wirklich fast zu Tränen rührt, diese Frage, du hast meinen Namen auch genannt, da geht es nicht um den Christian Hammerle, da geht was durch mich durch. Und die Muse ist wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger als die Natur, die mich umgibt. Ich bin als Kind mit am Bauernhof aufgewachsen, wir hatten Fischteiche. Ich habe Pilze im eigenen Wald sammeln dürfen, im angrenzenden, bei der Oma und beim Opa. Die Gerüche, der Duft, wenn du in die Bergen spazierst. Die Chance liegt 1 zu 400 Milliarden, dass wir überhaupt auf diesen Planeten kommen, dass wir überhaupt geboren werden. Wir sind der jüngste Sprosse im Universum. Ich will nicht zu weit ausholen und glauben leider immer noch, wir sind der klügste Sprosse im Universum. Aber dieser blaue Planet, auf dem wir alle zu Hause sind, dieses zerbrechliche, filigrane Ding, das nur von ein paar hundert Metern Membran umgeben ist, dass wir überhaupt hier wohnen dürfen, das ist meine Muse. Dieser blaue Planet ist meine Muse, dass wir im Thema Ernährung den Hebel so wirksam machen können. Also ich bin wirklich zutiefst bewegt und ihr habt es jetzt gerade mitgekriegt. Keine Ahnung, warum mich das so getriggert hat. Es kostet eine wahnsinnige Kraft und es geht nicht bei all dem Humor, den wir heute hatten und haben, es geht nicht um mich. Wenn ich jemand und etwas sein darf, wo es durch mich durchgeht, diese Botschaft, und wenn die auch ankommt bei den Hörerinnen und Hörern, dass das Thema Ernährung der größte und spannendste und wundervollste Hebel im Klimawandel ist, na, dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Und wir in der ganzen Mannschaft, ist ja ein großes Team.
Wahnsinn. Ich bin ein bisschen bewegt, auf jeden Fall. Jetzt auch nach dem Thema, möchte aber einmal noch mal ein bisschen umleiten, auch wenn das jetzt fast schon ein Schlusswort war, aber wir haben noch zwei Aspekte, die wir gerne noch kurz ansprechen möchten. Und zwar haben wir ja immer unsere Top 3, also ein bisschen diskutieren, ja, also keine Ahnung, wer ist die beste Fußballmannschaft der Welt, dann würde ich immer sagen Bayern München, er würde immer sagen St. Pauli, wir beide würden feststellen, wir haben gegenseitig keine Ahnung, aber wir haben diese Top 3, um auch so ein bisschen drüber zu diskutieren. Und mit dir wollte ich nicht über den Fußball sprechen, das ist ja klar, sondern über die drei wichtigsten Einzelernährungsthemen der nächsten 10 Jahre. und warum das vielleicht die drei wichtigsten Themen werden. Und da ist so die Abfolge, jeder haut quasi einen raus, wir diskutieren rüber, sammeln so ein bisschen, gucken mal, was ist. Und um den Anfang vielleicht auch zu machen, ich glaube, das große Thema der nächsten Jahre ist Robotic Cooking, also Küchen ohne Köche, das wird ein Riesenthema werden, dass wir diese Replikatoren, wie sie Captain Kirk auf der Enterprise hatte, vielleicht nicht für romulanisches Bier, aber für viele, viele andere Dinge haben werden.
Pflanzliche Alternativen.
Ja.
Also Proteine aus Erbsen, aus Ackerbohnen, aus solchen Themen heraus. Also das, was wir gemeinhin unter dem Thema Food Tech und Future Food Tech kennen, das wird ganz viel und ganz spannend im Warenkorb das Thema Genusskultur bereichern.
Glaube ich auch. Vom Ursprung Deutschland. Also ich glaube, dass dann diese Vielfalt im Anbau wieder zurückkommt, weg von einer Monokultur hin zu einer Vielfalt im Anbau und als Learning der Globalisierung zu sagen, ich brauche meine Vielfalt vielleicht auch wieder in einer alten Sorte, eben wieder direkt vor der Haustür. Und ich glaube, dass da ist ein großer Treiber des Themas Sourcing mit der Vielfalt im Anbau in Deutschland, glaube ich, wieder
treiben wird. Weltweit, das ist ja der helle Wahnsinn. Getreide, Weizen, Mais, Soja und Reis.
70%.
Mehr als die Hälfte.
Für Futtermittel, ne?
Und da noch 70% für Futtermittel. Und das, die Hälfte aller angebauten Themen bestehen aus 4 Pflanzen. Also dass wir haben uns so unglaublich reduziert auf einen Verpflegungskanal.
Ich glaube sofort, dass die Vielfalt da auch mehr werden muss, ganz klar. Ich weiß noch nicht, ob sie unbedingt hier in Deutschland komplett passieren wird, weil wir dort in der Landwirtschaft genauso natürlich ein Problem haben mit Arbeitskräften, allem drum und dran. Und da gibt es unter Umständen vielleicht, ja, weiß nicht, da bin ich nicht so
optimistisch. Ich auch nicht, aber ich bin dann jetzt wieder so egoistisch und sage, okay, das, was ich vorhin schon mal formuliert hatte, einer muss doch vorangehen.
Also würden wir uns in Deutschland umstellen auf die Planetary Health Diet, dann könnten wir 80% der Zutaten auf deutschen Äckern kultivieren. Also 70-80% Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse etc. Würden wir den Fleischkonsum, der in unglaublichen Sphären sich gerade noch bewegt, dahingehend verändern, dass der Hauptanteil Obst und Gemüse ist. Schaut euch mal, googelt mal Planetary Health Diet, alle, dann habt ihr dieses Tortendiagramm, wie viel Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte und Getreide. Dann würden wir 80% regional in Deutschland anbauen können.
Riesenzahl. Dann lassen wir die Regionalität vielleicht trotzdem mal in der engeren Auswahl für die Top 3. Ich packe mal noch einen dazu. Ich glaube, dass Functional Food, Gesundheit, Körperästhetik ein Riesenernährungsthema werden wird in den nächsten 10 Jahren, weil das immer Bilder, Optik, Instagrammable und so weiter, sollte nach wie vor.
Was ist Functional Food? Sagen wir schnell ein Beispiel.
Functional Food ist für mich letztens eine Ernährung, mit der du einfach auch anders aussiehst, gesünder bist, fitter bist, besser durchtrainiert bist, besser in Shape bist. Das ist für mich Functional Food. Ist ein Teil auch dessen, was wir vorhin gehört haben zu dem Planetary Health. Aber ich glaube, das wird auch sehr, sehr stark kommen, wo es dann auch um alle möglichen Dinge geht, um einfach in diesem Sportbereich mehr Erfolg zu haben.
Planetary Health Lifestyle gefällt mir. Das habe ich vom Jörg Reuter geklaut, Chef des Food Campus Berlin. Besser als Diet, weil und da bin ich jetzt bei dir, jetzt habe ich es verstanden, was Functional Food ist. Ich glaube auch, dass dieses Wellbeing über das Thema Genusskultur da kann aus einem Trend eine Bewegung werden. Wenn wir uns das Thema Food, da wo wir sehen im Instagram ganz viel Food-Fotos etc., wenn wir das Thema noch dahingehend ausdehnen, dass es plötzlich dem Planeten genauso gut tut wie uns, dann wird dieser Hebel erst so wirklich wirksam und kraftvoll. Und dann dauert es vielleicht auch keine 3 Jahrzehnte.
Ja, bin ich dabei? Also ja, gar keine Widerrede, einfach nicht.
Nice.
Du wolltest diskutieren. Ich kann gar nicht diskutieren, weil ich glaube, das ist...
Dem kann man zustimmen.
Ja, du sagst ja nächsten 10 Jahre und die nächsten 10 Jahre werden noch mehr Instagrammable und noch mehr getiktokt und noch mehr gesnapchat und auch das ist ja auch gut, weil das, was dort an Rezepturen und an Kommunikation stattfindet, fördert das. Und auch wieder zurück zu meiner Tochter, wie oft die da steht, weil sie irgendetwas gesehen hat, was sie jetzt nachkochen möchte. Ja, super, lass machen. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Und da wäre, wie sagtest du, Functional Food ist noch eine sympathische Ausdrucksweise für. Aber gekauft. Ich hätte noch ein Thema in den Ring zu werfen, weil ich glaube, durch dann Planetary und vielleicht auch Planted ist dann die zellbasierte Tieralternative. Die werden salonfähiger, die werden bezahlbarer und es geht unglaublich schnell, dass Fraunhofer weiterentwickelt. Wir hatten das dieses Jahr, ich weiß
wenn
nicht,
wenn die Regulierung gesagt, schnell genug ist, dann haben wir zellbasierte Themen in Europa.
Genau, wenn das freigegeben wird aus USA und nach Europa hinein, dann ist es eine tatsächliche Alternative und kann dann quasi all das, das muss man ethisch, glaube ich, auch nochmal dann mit sich selbst ausmachen. Ich schaffe mir ein Schweinefilet.
Deswegen gibt es einen Studiengang, der Gastrosophie heißt, okay. Im Übrigen. Ja, also wir müssen uns diese ethische Frage stellen, ob ich aus einer Zelle eines Huhns oder aus einer Zelle eines Fisches Fisch kultivieren will oder Huhn kultivieren will. Mhm. Das muss eine ethische Frage haben. Aber dieses Thema hat eine so unglaubliche Möglichkeit an Impact, dass es für uns alten Säcke wahrscheinlich meistens unheimlich ist, wenn wir darüber reden. Und da haben wir wieder das Petrischalenbild im Kopf. Aber damit ließen sich genusskulturell alles so weitermachen wie früher, ohne dass wir den Ozean leer fischen.
Jetzt seid ihr beide an der Stelle unfassbar tief im Thema drin und ich verstehe Petrischale super, das ist schon mal die Petri-Form, kann ich super verwenden, alles klar. Aber wo stehen wir denn da wirklich? Könnt ihr das vielleicht auch unseren Hörern mal so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, wir stehen derzeit da, dass es Unternehmen wie Blue Seafood zum Beispiel gibt, die in Hamburg zu Hause sind, die forschen und entwickeln im Thema Zelle aus einem Fisch rausnehmen und einen ganzen Fisch, also ganz niederschwellig erklärt, einen Fisch daraus machen. Die können aber nicht in Europa damit forschen und entwickeln, sondern müssen damit nach Singapur gehen, weil uns die Regularien abhanden kommen. Lieber Christian Lindner, wenn du das hörst, Deutschland, Deutschland kann der Wirtschaftsstandort Nummer 1 in Europa werden, wenn wir diese Themen hier behalten. Mhm.
Weil wir Forschung können, und Technologie da ist.
Know-how. So wie wir in den 50er, 60er Jahren im Thema Mobilität hier Nummer 1 geworden sind, können wir im Thema Foodtech gemeinsam mit anderen Ländern Vorreiterrollen übernehmen. Es schlummert so viel Know-how in diesem Land, wenn es um solche Themen geht. Ihr glaubt es gar nicht.
Und da brauchst du 3 bis 5 Jahre Minimum und in einer ganz hohen Abhängigkeit. Aber ich bin deiner Meinung, wenn du das nicht, wenn du die Grundlage nicht sicherst und wenn du dich politisch da nicht aktiv mit einbringst, dann förderst du Abwanderung, dann geht die ganze Forschung weg, dann geht sie in Länder, wo es einfacher ist,
die Aber Achtung, das an den Markt zu bringen. Ich will nicht, dass man mich falsch versteht. Das soll kein Appell an die Politik alleine sein, weil das Problem, das wir in der Industrie selbstkritisch betrachtet haben, ist, dass wir unglaublich kleinteilig sind. Wir haben, haltet euch fest, knapp 150 Verbände, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Food und der Wertschöpfungskette auseinandersetzen. Da passiert einem Politiker im Prinzip, dass der von 150 Verbänden 300 E-Mails pro Woche mit 600 Forderungen pro Woche bekommt. Ja, da habe ich als Bundestagsabgeordneter auch nicht mehr so wirklich Lust, mich im Thema Food zu engagieren. Die Kleinteiligkeit muss aufhören. Wir brauchen, so wie in der Energiewende, in der Ernährungswende, auch eine gemeinsame große Vision. Ich will Ingrid Hartges, die ich sehr schätze und die ich mag für das, was sie tut, mit dem Dehoga, ich will das nicht kannibalisieren. Ich will nur eine Stufe darüber zu fragen, was ist die Vision in der Ernährungswende und wie können wir als Industrie im Schulterschluss mit der Politik diese Vision auch gemeinsam umsetzen? Weil dann schaffen wir es auch, dass das neben der Automobilindustrie der größte Umsatztreiber, der größte Arbeitgeber im Land wird und auch global gesehen der technologische Vorreiter.
Ja, aber dann sollten wir uns natürlich auch mit den Chancen beschäftigen und nicht nur die Risiken sehen. Ich meine, als irgendwann, keine Ahnung, wer war es, Bertha Benz, ja, mit dem patentierten Motorwagen das erste Mal von Mannheim nach Stuttgart gefahren ist.
Du bist die Journalistin da runter, erzähl diese Geschichten der Chancen.
Das verprobiere ich ja immer, deswegen sitze ich mit euch Jungs jetzt zusammen nach dem Marathonlauf, Spaß. Aber da hat doch kein Mensch darüber nachgedacht, ob man in Schrittgeschwindigkeit an Zebrastreifen fahren müsste oder sonst was, sondern es ging darum, hey cool, ich habe eine Chance von A nach B zu kommen, besser als mit einem Pferd. Und es macht nicht ganz so viel Dreck wie das Pferd.
Gut, aber da würden wir jetzt nochmal 5 Stunden noch mit Regularien und Auflagen.
Aber wir müssen doch die Chancen sehen. Total. Und nicht nur erstmal irgendwelche Wege, warum es nicht geht.
Schau, Ulf, ich durfte diese zellbasierten Fisch probieren.
Ja.
Wann war das? Im Juni.
Gut. Und wie schmeckt's?
Was lief voran? Die Aussage, diese 6 Gramm zellbasierten Fisch, was du hier jetzt essen darfst, kostet roundabout 15.000 Euro. Allein die Aussage hat mich schon so ein bisschen, dachte, wow, okay, so 6 Gramm probieren, okay. Aber ich musste auf Englisch, ich war, glaube ich, 3 DIN A4 Seiten, auf eigenes Risiko.
Genau, musst du es unterschreiben.
Unterschreiben, also egal. Und das ist doch genau dann dieses Thema, dass man dann sagt, okay, was haben wir für Regularien? Und ich bin ja bei dir in Chancen und nach vorne. Aber da bin ich auch bei dir, Christian, dass man halt sagt, okay, Herr Lindner, da muss dann führende Sicherung von so einem Industriestandort, wo Know-how ist, wo einfach wirklich viel geforscht wird, wo viel bei rauskommt, auch abgesichert werden, damit man so ein bisschen eine Fastlane hat, so ein bisschen ein Schnellboot, so ein bisschen mehr Risiko.
Interessensvertretenden Denken aus dem Vereinswesen heraus hin zu der zweckdienlichen, visionären Haltung.
Ja.
Richtung Politik.
Aber glaubst du, dass Bertha Benz damals zu ihrer, keine Ahnung, zum Bürgermeister gegangen ist und gesagt, ich hätte jetzt gerne eine Ausnahmegenehmigung, um letzten Endes Haftungsrisiken auszuschließen
und von Mann nach verrückt gehalten.
Ja, aber sie hat es einfach gemacht, sie hat nicht gefragt.
Ja, weil Bertha Benz nicht aufgefallen ist in ihrer Bubble.
Oh, ich glaube doch.
Jo, aber da gab es noch kein Internet.
Mich halten auch von 10 Leuten meistens
für verrückt. Wie ist diese Information weitergetragen worden? Das hat Monate, gedauert.
Aber sie ist weitergetragen worden.
Ja, aber bis dahin hat sie schon Vorsprung gehabt und hatte schon ganz viel Erfahrung gemacht.
In diesen Diskussionen stecke ich oftmals drinnen, wo wir sagen, Automobilindustrie hat auch mehrere Jahrzehnte gebraucht, bis sie etabliert war. Das haben wir bei der E-Mobilität jetzt auch. Da haben wir auch die Batteriegegner und die Batteriebefürworter. Mhm. Ganz große Diskussion, gehört halt nicht hierher. Aber wo wir im Thema Chancen, glaube ich, alle unsere Hörerinnen und Hörer abholen, es kann sich jeder die Frage stellen, ob er an seinem allerletzten Tag, den er hat auf diesem Planeten, zu denjenigen gehören will, die sich hinsetzen und dann kurz vorm Sterben sagen, na, ich habe es euch ja gesagt. Oder, dass wir zu denjenigen gehören wollen, die dann sagen, ich habe es wenigstens probiert. Und ich glaube, wir drei am Tisch sind uns einig und wissen, zu welchen wir gehören wollen. Und das macht mich immer demütig in meinem täglichen Tun. Das macht mich immer aufrichtig in meinem täglichen Tun, dass ich mir diese Frage immer wieder stelle. Weil ich möchte natürlich zu denen gehören, die am Ende sagen, ich habe es wenigstens probiert. Und da finden wir alle das Chancengetriebene in uns. Und die Haltung.
Christian, und jetzt eine dritte Chance kriegst du nicht fürs Schlusswort. Das war eine sehr intensive Episode. Das war
allerdings
ein tolles Gespräch. Ich möchte mich jetzt bedanken bei dir, Christian, für deine Offenheit, für deinen Blick auf die Dinge, für dein Engagement, für deinen Purpose, für deine Genüsslichkeit, wie du sie formulierst. Es war unglaublich vielfältig. Es war tiefgründig. Es war grenzwertig teilweise, aber ich habe gerne jemanden kennengelernt, der so einen nachhaltigen Romantiker aus einem Übersetzungsbüro, habe ich mir notiert. Wenn das also die Beschreibung ist, dann ändern wir heute das Drehbuch und bedanken uns ganz recht herzlich für eine nachhaltige, aber auch am Ende muss es immer wieder mit einem Schmunzler und einem Witz, und das wäre unsere Verteidigung, warum wir im Vorfeld heiß diskutiert haben und gesagt haben, wie ist unser Weg, wie wollen wir da durchnavigieren, wollen wir das schwer verträglich? Nein, wir wollen es versuchen, leicht zu transportieren, damit das maximal an Botschaft eben auch transportiert wird. Und dafür, Christian, mega gut, vielen Dank.
Ich sag tausend Dank, lieber Ulf, lieber Matthias, ihr habt die Kraft gehabt und das Feingefühl und die Feinstofflichkeit gehabt, mir Fragen zu stellen, wo ich mich selber auf einer persönlichen Ebene wiedergefunden habe, die ich so in der Öffentlichkeit von mir gar nicht kenne. Ich bin aber fein damit, und das hat damit zu tun, dass ich euch beiden aus welchen Gründen auch immer unendlich vertraue und sehr dankbar bin für diese Stunde mit euch und habe das unglaublich genossen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank auch von mir. Vielen, vielen Dank.